Sex Me, If You Can, der Podcast von Aline O'Sullivan.
Sex Me, If You Can, neues Podcast-Format mit Aline O'Sullivan. Aline ist seit 2021 Dezernentin für BürgerInnen, Digitales und Internationales in Frankfurt am Main. Sie ist unter 30, also Vertreterin der jungen Generation, gehört der Partei Volt an, die für Europa steht, für digitale Transformation, für Miteinander von Kulturen und Traditionen. Das wird spannend. Hallo Aline.
Hallo Andreas.
So, wir sitzen hier in deinem Büro am Tag nach der vorgezogenen Bundestagswahl vom 23. Februar 2025. Ja. Ein Datum, keine Frage, an das wir uns wohl lange erinnern werden, aus einer ganzen Reihe von Gründen wahrscheinlich. Mhm. Aber eins nach dem anderen. Du bist ja hier in Frankfurt auch unter anderem für die Wahlen zuständig, hattest also an dem Sonntag, der jetzt gerade mal ein paar Stunden zurückliegt, einen heftigen Arbeitstag. Wie war's?
Anstrengend, ehrlicherweise. Also ist bei Wahlen einfach so, dass wir quasi dann auch schon ab mittags unterwegs sind, ne, in Wahllokale gehen, auch mal schauen, wie geht's den Ehrenamtlern vor Ort, Gesicht zeigen und Wertschätzung und auch mal hören, wie läuft's, wie ist die Stimmung bei den Leuten, bei euch, habt ihr alles, was ihr braucht? Und dann gehen wir in der Regel immer noch mal in die Messehalle, wo diesmal 1200 Leute sich um die Briefwahl gekümmert haben, also Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler.
Berge von Papier, oder?
Berge von Papier, irre. Wahlurnen voll mit Briefen, die dann um 15 Uhr ausgeschüttet werden und dann werden die schon mal vorsortiert, da wird geguckt, sind alle Unterlagen da und dann werden die Stimmzettel, also die Umschläge mit den Stimmzetteln zur Seite gelegt, die dürfen ja erst ab 18 Uhr dann geöffnet werden. Genau, bis 18 Uhr sind wir dann auch schon wieder weg, weil nach einer kleinen Begrüßung in der Messehalle geht es dann immer in den Römer, weil da die Ergebniserfassung veröffentlicht wird, also quasi das, was in einer anderen Zentrale telefonisch durchgegeben wird von den unterschiedlichen Wahlvorständen, also in den Wahllokalen und eben auch bei der Briefwahl. Das wird erfasst und dann dargestellt im Römer und dann sind Politik und Kandidierende und zum Teil auch Verwaltung eingeladen. Und ja, dann ist natürlich auch die Presse da, kann die Kandidierenden auch direkt befragen und wir können dann einfach präsentieren, was sozusagen in der Stadt Frankfurt so an Wahlergebnissen, vorläufigen Wahlergebnissen natürlich erstmal zustande gekommen ist. Und für uns als Dezernat geht es dann in der Regel auch ein paar Stündchen länger immer noch weiter, weil gestern war es zum Beispiel so, der Römer war schon leer, es saßen nur noch so 5 Kolleginnen und Kollegen aus der Presse da, die darauf gewartet haben, dass die letzten Wahlbezirke ausgezählt sind. Und wenn dann der letzte ausgezählt worden ist, dann darf der Kreiswahlleiter alles einmal vorlesen. Also jede Zahl von den Stimmen von jedem Kandidierenden, jeder Partei und allem in den ganzen Wahlkreisen. Und dann geht's nach Hause.
Das ist ja total wichtig, auch bei dieser Wahl gewesen. Und man hat seit langem gefühlt zumindest mal für mich mal wieder den Eindruck gehabt, dass die Prognose um 18 Uhr, traditionell sagt man, ja gut, das ist es dann. Ne? Mm. Und das war es ja nicht an dieser ganz, Wahl nicht ganz, weil bei zwei Parteien es eben nicht ganz klar war. Und das hätte die gesamte Arithmetik des Bundestages eben verändert. Und ich sag mal so, zum Teil war das ja so knapp, sagen wir BSW beispielsweise, da hätte eine Stadt wie Frankfurt zum Beispiel das Zünglein an der Waage sein können, ne?
Ja, total. Und ich glaube, das ist schon echt spannend gewesen gestern auch für viele, was vielleicht manche nicht wissen, was vielleicht aber interessant ist, was ich ehrlich gesagt total beeindruckend finde, ist, dass wir als Stadt, ich glaube, Hannover hat es eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob sie es noch tun. Ansonsten sind wir die einzigen in Deutschland, die über Nacht auch eine Wahlanalyse rausbringen. Also wir haben ja repräsentative Wahlbezirke, die die Bundesebene vorgibt. Und das sind dann die R-Bezirke sozusagen. Und die geben uns dann, weil sie repräsentativ sind, eben einen Aufschluss darüber, wer wie gewählt hat. Das ist natürlich anonymisiert, das kann man nicht rückverfolgen. Aber man kann dann sagen, dass eine Person zu der Altersgruppe gehörend oder zu dem Geschlecht angehörend, dass die so und so gewählt hat. Und das ist immer total spannend. Und da sitzen unsere Statistiker, ein ganzes Team an Leuten aus 50 Personen, fast die komplette Nacht noch dran, damit wir das heute quasi, also am nächsten Tag auch vorstellen können. Das ist für die Presse natürlich super spannend.
Piece of work.
Ein riesen Piece of work. Und ich finde das auch wirklich großartig, ja. Also, dass sie dann morgens um 10 dann eine ganze Präsentation zusammengestellt haben, ein Heft, was veröffentlicht wird, haben eine halbe Stunde geschlafen. Also, es sind richtige Champions.
Aline, wir haben Rubriken in unserem Podcast bei Facts Me If You Can und eine heißt so.
Was war? Was kommt?
Es war ein Bundestagswahlkampf, es war eine Bundestagswahl gestern, jetzt von unserer Perspektive aus. Und in deinem Dezernat, das ist eigentlich ganz spannend, bündelt sich ja eigentlich alles, was so diese ganzen Vorstellungen von wir müssen eigentlich anders Politik machen, gebündelt werden. Insofern, als dass der Kontakt zum Menschen, zum einzelnen Wählenden genau bei dir stattfindet. Was sind so deine Takeouts? Was nimmst du mit von dieser Bundestagswahl?
Also ich glaube, was bei uns im Dezernat ja vor allem stattfindet, ist einerseits eben das Bürgeramt, so als Gesicht der Stadt, das heißt der unmittelbare Kontakt dazu. Und dann aber natürlich auch die Frage, wie arbeiten wir in der Stadt? Und ich glaube, während das erstmal vielleicht abstrakt klingt für Bürgerinnen und Bürger Außenstehende, ist es eigentlich was, was total starken Einfluss darauf hat, wie wir als Staat funktionieren können und welches Vertrauen wir auch vermitteln können. Also ich glaube, was wir ja ganz hören, wenn wir zum Beispiel uns mit der Bürgerbeteiligung auseinandersetzen, ja, da haben wir 2021 die Stabsstelle Bürgerbeteiligung, nachdem ich ins Dezernat gekommen bin, das hatten wir in den Koalitionsverhandlungen ausgemacht, das passiert so kommunalpolitisch, dass man sagt, okay, worauf einigen wir uns, dann hat man einen Koalitionsvertrag und wir hatten dann eben gesagt, wir wollen gerne eine Stabsstelle haben, die sozusagen die zentrale Anlaufstelle ist für, was sind die Standards für Bürgerinnenbeteiligung beispielsweise. Und ein Auftrag, den schon die Koalition vor der jetzigen uns quasi gegeben hat, den wir dann aufgenommen haben, war eben zu sagen, was ist der Rahmen, den wir vorgeben, um gewisse Qualitätsstandards zu haben für die Bürgerbeteiligung. Und da, glaube ich, kommt ein Thema mit rein, was jetzt auch bei der Wahl ganz wichtig ist. Was können wir erwarten von der Politik? Wo können Bürgerinnen und Bürger wissen, hier kann ich einsteigen, hier kann ich mitmachen, hier findet mein Staat auf so eine Art statt, dass ich mitgestalten kann? Und wo weiß ich, da kümmern sich die Fachämter drum, da muss ich auch gar nicht in irgendein Bürgerbeteiligungsformat reingehen, weil die Menschen wissen in der Verwaltung, was passieren muss. Und ich glaube, das ist was, glaube ich, einen großen Impact am Ende des Tages darauf hat, zu sagen, was ist mein Spielraum als Bürgerin, als Bürger, wenn ich sage, ich nehme mir die Zeit und mache zum Beispiel mit bei einem Vorhaben und gebe meine Meinung da rein. Also quasi weg vom Participatement und hin zum richtigen Mitmachen. Richtig Participation in der Entwicklung von der Stadt. Und ich glaube, das übergeordnete Thema davon findet sich natürlich auch wieder auf der Bundesebene zu fragen,
genau, natürlich.
Wo werde ich gesehen? Ja, Logo. Und ich glaube, mit Blick auf die Wahlergebnisse auch spannend, dass natürlich die Jungen beispielsweise extrem, ich sag mal, gespalten gewählt haben. Also einmal sehr stark nach links und einmal sehr stark nach rechts. Und ich frage mich da durchaus auch schon, werden diese Menschen, die ja 18 bis 24 sind, halt vor allem nicht von, ich sag mal, allem, was nicht links und rechts am Rand ist, denn auch berücksichtigt. Und ich glaube, da ist es auch die Frage, wie öffnen wir uns als Staat und signalisieren nicht nur, sondern setzen auch quasi um und zeigen, dass wir Vertrauen auch aufbauen möchten, indem wir stärker in den Austausch gehen.
Ich glaube auch, übrigens, wenn ihr als Hörende jetzt so ab und zu mal so ein Geräusch hört im Hintergrund, das ist tatsächlich Mief, der Hund von Aline.
Die Praktikantin.
Die Praktikantin, die möchte gerne hier mitwirken am Podcast und das wird sie auch. Immer wieder in jeder Folge, aber nicht wundern über diese Geräusche, die wir ab und zu mal hören werden. Ungeduldiges, junges, weibliches Hündchen, ganz bezaubernd.
Sehr rührig.
Ich finde, der Befund, den du gerade gesagt hast mit der jungen Generation, das ist zweierlei. Die eine Geschichte ist, wie im Moment gibt es ja so dieses sich wiegen in einer vermeintlichen Sicherheit, weil der Bauch unserer Gesellschaft halt die Menschen sind, die so in meinem Alter, ich verrate es jetzt nicht, aber in meinem Alter sind ältere Generationen und noch älter als ich. Aber das wird ja nicht so bleiben. Also
nee,
irgendwann mal wird meine Generation eben und die noch drüber liegende Generation dann eben weg sein. Und diese Heerscharen, die eben traditionell in Lagern verortet sind, wird es einfach nicht mehr geben. Mit anderen Worten, alle Menschen, die an Demokratie interessiert sind, müssen eigentlich genau zu diesen Formen finden. Und ich fand das deshalb so charmant, dass du es gesagt hast, zu involvieren. Ja, ich bin Teil dieses Prozesses. Und gerade, was du hier im Dezernat verantwortest, die Digitalisierung, das ist natürlich für deine Generation und erst recht die noch jüngeren, ja, logisch. Das ist die Art und Weise, wie Partizipation gemacht wird, ne?
Voll. Ja, und ich glaube auch die Frage, die mir ganz oft begegnet, wo ich immer denke, ich verstehe es total, weil ich ehrlicherweise ins Amt gekommen bin und dachte, hä, warum ist hier nicht quasi schon alles digital? Ja? Warum muss ich ins Bürgeramt gehen, um bestimmte Dinge zu machen? Und ich muss sagen, ich bin auch ein Stück weit bescheidener geworden, als ich es noch war, als ich mit 25 dieses Amt angetreten bin, weil ich sehr viel gelernt habe, was für ein Korsett man auch zum Teil als Kommune hat, einfach aufgrund der Abhängigkeiten zu Land und Bund. Also wenn es gesetzlich nicht möglich ist, bestimmte Dinge zu digitalisieren, dann können wir das nicht machen. Und dann kann man vielleicht Graubereiche ausschöpfen, aber dann muss man quasi auch immer schauen, was kommt als nächstes? Ist das jetzt eine Priorität? Wissen wir, dass Land oder Bund vielleicht das eh digitalisieren werden? Und ich glaube, weil das relativ komplex ist, ehrlicherweise, und ich das auch verstehe, dass den Otto-Normalbürger, die Otto-Normalbürgerin auf der Straße überhaupt nicht interessiert, genau, sondern die sich fragen, warum zur Hölle muss ich denn jetzt ins Bürgeramt gehen? Ich glaube, das ist schon auch nochmal eine Frage von, wie schaffen wir es denn eigentlich, wenn unser Staat so komplex ist, und das ist okay, aber dann müssen wir es irgendwie auch schaffen, dass die Leute sich damit identifizieren können und wollen. Und wie machen wir dann die Türen auf zu sagen, hey, du bist ein Teil unserer Demokratie, mach was, mach mit, werd aktiv oder geh zumindest zu einem Bürgerbeteiligungsformat. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig. Ich glaube, die Frage, die man sich durchaus schon stellen muss, ist, was macht das mit einem Digital Native, der aufs Bürgeramt gehen muss für einen Prozess, wo er eine Viertelstunde da sitzt, anstatt dass er das von zu Hause aus machen kann oder sie. Und ich finde, das ist schon was, glaube ich, einen nicht zu vernachlässigenden Eindruck auch hinterlässt mit der Frage der Funktionsfähigkeit und der Handlungsfähigkeit des Staates.
So ein richtiger No-Brainer ist ja eigentlich die Erkenntnis, dass Demokratie klein anfängt, in der Kommune anfängt. Voll. Sogar im Stadtteil anfängt.
Total.
Noch kleiner. Jetzt hast du diesen Dualismus. Wir haben Vorgaben, Regulatorik vom Bund, zum Teil von Europa sogar, haben die Realität hier on the ground, in der Kommune. Das sind 2 bis 3 Paar Schuhe, mit denen wir es da zu tun haben. Wenn wir das Land Hessen dazu nehmen, sind es 4 Paar. Also richtig, richtig komplex. Und gerade, ich glaube, wenn man aus der Bundestagswahl etwas Positives rausnehmen will, dann ist es so eine Art Wake-up-Call für alle, für die gesamte Gesellschaft, ne? Wo man sagen kann, okay, jetzt machen wir es richtig, jetzt machen wir es gut. Ja? Ja. Und die Frage ist dann wirklich, und ich finde, der Gedanke, den du formuliert hast schon, der ist wirklich zentral. Wie kriegen wir echte Beteiligung hin? Wo nicht hier mit Ringelpiez und Anfassen stattfindet, sondern man echt darüber hinausgeht und dann BürgerInnen wirklich das Gefühl haben, A, ich werde ernst genommen. B, das, was ich hier sage, fließt sogar möglicherweise in einen Prozess, in eine Realität mit ein. Ne?
Total. Ich meine, das ist super wichtig auch dafür, dass die Menschen sich natürlich identifizieren können mit ihrer Umgebung und mit ihrer Stadt. Wie mega cool ist das denn, wenn man mitmachen kann an der, zum Beispiel wie jetzt bei der Gestaltung der Hauptwache, das macht das Stadtplanungsamt, dass man da mitmachen kann und sagen kann, hey, das würden wir uns wünschen. Oder am Kaisertor gab es auch eine Umfrage, die unsere Stabsstelle gemeinsam gemacht hat mit dem Dezernat 1 und den beteiligten anderen Dezernaten, um zu sagen, wie wollt ihr denn eigentlich, dass euer Bahnhofsviertel aussieht? Wir haben hier schon mal einen Vorschlag gemacht. Wie findet ihr das? Was fehlt euch noch? Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, weil genau wie du sagst, deswegen, ich bin so ein bisschen zufällig in die Kommunalpolitik reingeschlittert. Aber was mich sofort begeistert hat, war zu sagen, hier vor der Haustür der Menschen findet ja eigentlich die Grundlage dessen statt, ob sie am Ende sich dafür entscheiden, dem Staat zu vertrauen oder nicht. Weil es sind ja Fragen wie, muss ich ins Bürgeramt gehen, kann ich das von zu Hause aus machen? Wie ist die Schule meines Kindes ausgestattet? Wie fährt der ÖPNV? Das sind ja alles Fragen, die am Ende Leute darauf schließen lassen, funktioniert Deutschland für mich gerade oder nicht?
Nahwahrnehmung, genau.
Und ich glaube, das wird total vernachlässigt. Und ich war jetzt auch in den letzten paar Monaten auch ein paar Mal schon auch in Schulen, um zu erklären, guckt mal, ihr habt hier Ortsbeiräte, ihr habt eine kommunale Ausländerinnenvertretung, es gibt einen Seniorenbeirat, noch nicht so interessant für die SchülerInnen, aber gibt's, ja. Es gibt eine Stadtverordnetenversammlung, da kann man mit einer Wählerliste auch reingehen, da muss man nicht in eine Partei, das kann man auch machen. Also so viele Möglichkeiten, auch mal vielleicht in den Ausschuss zu gehen und zu sagen, was gab es? Es gab Kids, die gesagt haben, hey, wie kann ich denn hier und da Lichter anbringen lassen auf dem Sportplatz, weil ich da abends mit meinen Jungs kicke. So. Und da dann auch zu sagen, okay, so könnt ihr mitmachen. Ich glaube, diese Türen zu öffnen, da gibt es natürlich immer eine Hohlschuld auch.
Absolut,
aber
ja.
Ich finde auch gerade, als Menschen in der Kommunalpolitik lohnt es sich total, auch dorthin zu gehen und zu sagen, ihr habt hier eine Möglichkeit, selber handlungsfähig zu werden, selber was anzustoßen, selber eine Wirksamkeit in der Demokratie zu haben. Und ich weiß nicht, ob die nächste Bundesregierung das auch so aufgreifen wird und das nochmal vor Ort stärken wird, von dem, was ich jetzt von dem Wahlsieger der CDU gehört habe. Förderprojekte, ja, werden als erstes sich angeschaut, was jetzt den Haushalt des Bundes angeht. Aber ich hoffe, dass man begreift, dass solche Dinge wahnsinnig demokratiefördernd sind, weil überall dort, wo wir selber wirksam werden können, wo wir stattfinden können, und das ist eben vor unserer Haustür und nicht irgendwo Abstraktes.
Nicht im Raumschiff Berlin.
Nee, nicht im Raumschiff Berlin. Und ehrlicherweise denke ich auch oft, ja, wir haben so einen Föderalismus, aber wo findet denn das Land statt? Wir haben 16 Bundesländer, aber wo findet das statt? Das drückt sich ja alles darin aus, wie die Kommunen funktionieren. Und deswegen ist die Landesebene ja gar kein Selbstzweck, sondern die Landesebene ist ja dafür da, uns Kommunen zu unterstützen.
So ist es.
Mhm. Und wiederum, die Bundesebene ist dafür da, die Landesebene zu unterstützen. Und da hoffe ich mir total, dass wir als Kommunen darin supported werden, zu sagen, wir holen das Vertrauen der Menschen zurück, weil ich glaube, auch mit Blick auf die Wahlergebnisse, wir brauchen es echt, echt dringend.
Die nächste Rubrik heißt bei uns:
Das geht besser.
Nun zoomen wir mal wieder in den Organismus Stadt wieder zurück, Aline. Und wir haben ja, also ich darf das jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen, ein Magistrat ist eine All-Star-Band sozusagen.
Okay.
Von aller Couleur so ein bisschen was vorhanden. Ja.
Genau.
Und ein Oberbürgermeister, der auch einer etwas jüngeren Generation angehört.
Richtig,
eine Wirtschaftsdezernentin, die einer jüngeren Generation angehört. Und du bist, glaube ich,
wir haben auch eine Klima- und Umweltdezernentin,
genau,
und Frauendezernentin, die jetzt auch sehr jung ist.
Genau. Also das spricht dafür, dass eben diese Repräsentanz auch stattfindet. Gleichwohl stelle ich mir vor, dass wirklich diese dringenden, die wir schon besprochen haben, Best-Practice-Sachen, zu denen man ja auch Mut braucht. Mhm. Also man würde in der freien Wirtschaft sagen, man bräuchte unternehmerischen Mut dafür, Sachen auszuprobieren, die halt auch mal wirklich schief gehen können.
Ja. Ja?
Was BürgerInnenbeteiligung angeht, das ist wirklich, und ich glaube, das haben wir jetzt schon rausgearbeitet, richtig, richtig zentral und wichtig, dass wir da vorankommen. Eine Person, die sagt, Mensch, an dem Projekt habe ich mitgewirkt, wird jetzt nicht mehr so eine, ja, wie soll ich sagen, hassorientierte Wahlentscheidung treffen. Dass es gelingt, eine Stadt zu regieren,
voll,
mit so einem sehr komplizierten Magistrat, da würde ich ganz gerne mal bei dir über die Schulter gucken, wie diese Prozesse laufen, wie solche Best-Practice-Sachen laufen in unserer Rubrik Das geht besser. Wo wäre da deine Fantasie, dein Zukunftsbild?
Also ich glaube, mit Blick darauf, dass wir eine Viererkonstellation sind, finde ich, dass die unterschiedlichen Dezernate, da wo es zum Beispiel dann auch drauf ankommt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Klassiker, das Bahnhofsviertel anschauen, da haben sich von nahezu aller Couleur die Dezernate zusammengesetzt und arbeiten gemeinsam daran, das Bahnhofsviertel zu verbessern. Ja, es ist ja immer so ein Hot Topic, sage ich mal. Ich finde es ehrlicherweise, das sage ich hier jetzt auch mal so offen, immer so ein bisschen hochgespielt. Also ich finde an Frankfurt das Charmante, dass wir einfach auch eine ehrliche Stadt sind, wo man Menschen sieht auf der Straße, denen man helfen muss, und dass wir da eine Dezernentin haben, eine Sozialdezernentin, die Elke Feutel, die das total stark im Blick hat und die bei den Menschen ist mit ihren Ämtern. Und dann haben wir eine FDP-Dezernentin, die Annette Rinn, die auf Sicherheit schaut und gleichzeitig natürlich auch hört, was ihre Kollegin Wirtschaftsdezernentin Stefanie Wüst natürlich auch zugeteilt bekommt. So, die Menschen, die dort arbeiten, möchten eine andere Atmosphäre haben in diesem Viertel. Ja. Und das zusammenzudenken, wie schafft man es, das Gefühl von Sicherheit auch herbeizuführen, während man gleichzeitig den Menschen hilft, dann ein Oberbürgermeister, der natürlich auch vor allem einfach das Sprachrohr ist. Ja, also ist, glaube ich, jetzt nicht übertrieben zu sagen, den Oberbürgermeister kennen die meisten Menschen in der Stadt und wenden sich auch an ihm für die meisten Dinge. Dass man da so zusammenkommt, und wir haben eine kleine Rolle beim Bahnhofsviertel mitgespielt. Wir haben da die mit der Stabsstelle BürgerInnenbeteiligung die Umfrage fürs Kaisertor mitgestaltet und konzeptionalisiert und evaluiert. Ich finde, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass man natürlich auch mit vier unterschiedlichen Parteibüchern zusammenkommen kann, um zu sagen, wir machen es hier besser aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Fachlichkeiten, und das funktioniert. Und ich will gar nicht viel mehr zum Bahnhofsviertel sagen, weil ich glaube, das ist ein sehr großes Projekt, das ist eine Mammutaufgabe, aber ehrlicherweise, ich habe einen ganz großen Respekt davor, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich da zusammen rantrauen, weil das ganz lange nicht passiert ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf unseren Bereich gucke, haben wir da ja auch was eigentlich Einzigartiges auf die Beine gestellt, was zum Beispiel die Verwaltungsdigitalisierung angeht. Da haben wir ein Transformation Office, ein sogenanntes, beschlossen, wo quasi ein Programm und ein Projektmanagement für gezielte Organisationsentwicklung, Programmentwicklung, Projektdurchführung endlich mal gebündelt, zentriert läuft. Wer sich mit Digitalisierung auskennt, weiß, dezentral funktioniert das nicht. Das muss an einer Stelle mit einer Gesamtübersicht auch gesteuert werden. Und dafür gibt es jetzt eben diese Organisationseinheit, die das steuert. Und das ist zum Beispiel eine dezernatsübergreifende Organisationseinheit. Also da werde ich dann quasi mich um die ProgrammmanagerInnen kümmern. Mein Kollege Bastian Bergerhoff, der auch Personal- und Organisationsdezernent ist, der hat dann die Projektmanager bei sich. Und ich finde, es geht, dass man über die Parteibücher hinweg zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist ein Stück weit was, wo ich, wenn ich jetzt auch so drüber rede, auch merke, ich finde das richtig cool, dass wir das in Frankfurt hinbekommen. Mhm. Klar gibt es auch Reibereien, klar gibt es auch mal, wird auch mal der parteipolitische Ellbogen rausgeholt. Das ist und bleibt immer noch so. Aber ich glaube, so ein bisschen dieses Stigma von, naja, schaut euch mal an, die Ampel hat hier auf gut Deutsch gesagt voll verkackt. Nee. Also wir als Europa-Ampel hier in Frankfurt, ich finde, wir kriegen das gut hin.
Also ich würde davon tatsächlich ein Zukunftsbild ableiten wollen. Das heißt, Leute, ihr habt in diesem Bundeswahlkampf insofern vollkommenen Mist gebaut, als dass ihr jeden Brunnen vergiftet habt, der euch begegnet ist. Guckt mal nach Frankfurt. Da gibt es natürlich Reibereien, aber ey, guck mal, es geht nicht nur mit drei Koalitionären, sondern es geht sogar mit Vieren. Und die Quintessenz daraus heißt doch in einem Wort Respekt, oder?
Respekt und vor allem auch Sachlichkeit. Also ich glaube, was ich immer super spannend finde, ist irgendwie die Feststellung, ganz oft beobachte ich, dass Dinge dort sachlich richtig sind, aber politisch gestoppt werden, wo der andere Akteur nicht will, dass der eine davon profitiert. Ja, also so ein bisschen so, ich gönne dir das nicht.
Silo, Silo, Silo.
Voll. Und ich glaube, das ist irgendwie was, wo sich die politische Kultur auch ändern muss, wo wir irgendwie lernen müssen, wenn wir es schaffen, als zum Beispiel Koalition gut zusammenzuarbeiten, dann bauen wir kollektiv ein Vertrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt auf. Und das ist ja nur gesund für eine Demokratie. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, da steckt viel Magie dahinter, wenn man sich zusammenrafft, sage ich auch mal, und sagt, jenseits des Parteibuches, was ist jetzt das Richtige zu tun? Und klar, ich meine, das liegt in der Sache, dass man dann sagt, der Weg dorthin, da hat jeder vielleicht auch nochmal seine eigenen Lösungen. Aber sich auf den Weg zu machen und zu schauen, das auszuverhandeln und dann aber trotzdem in die Handlungsfähigkeit zu kommen, das ist sozusagen der Schritt, der eigentlich selbstverständlich sein sollte und von dem ich mir hoffe, dass das jetzt auch eine Bundesebene auch eben im Sinne uns Kommunen jetzt endlich hinbekommt.
Hoffentlich hört in Berlin jemand zu. Also kann man nur hoffen. Also ich meine, das ist ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben ja schon benannt, das ist nicht ohne Friktionen. Das ist natürlich im politischen Alltag auch mit Reibereien verbunden. Aber on the long run, es funktioniert halt dann doch irgendwie. Was mich mal nochmal interessieren würde, wäre dein Blick auf Europa. Weil da ist natürlich jetzt auch gerade nach Bundestagswahl, wie groß ist da dein Vertrauen, dass die Berliner, dass auf die neue Bundesregierung das schnell auf die Kette kriegen würde, von natürlich aktuell der neuen Lage in der Verteidigungspolitik bis hin zu Wirtschaftspolitik und bis hin zu Digitalisierung, weil wir da doch ein bisschen hinten dran sind.
Also ich glaube, heute ist ja auch leider der traurige Jahrestag des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, was uns absolut noch beschäftigen muss. Nicht nur wird, sondern muss. Einfach weil ich glaube, dass wir jetzt auch gerade sehen, so wie sich alles global politisch verändert. Deutschland alleine kann herzlichst wenig erreichen. Wenn wir uns da nicht europäisch unterhaken, dann sind wir relativ bedeutungslos so im Spektrum der globalen Mächte, sage ich jetzt einfach mal. Und ich meine, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen noch in der Luft zu sagen, wird sich eine zukünftige Außenministerin, ein zukünftiger Außenminister das auch auf die Fahne schreiben und ein Kanzler natürlich auch, klare Stellung zu beziehen, einerseits innerhalb Europas und andererseits auch gegenüber, muss man leider ja sagen, eigentlich unseren transatlantischen Kollegen auf der anderen Seite des Teiches. Und das ist total schade. Wir haben, wenn ich jetzt aus Frankfurt gucke, wir haben eine Städtepartnerschaft mit Philadelphia zum Beispiel. Da fahren wir auch mit einer Delegation hin in ein paar Wochen. Und das ist natürlich auch eine Stadt, wo ja das Herz der Demokratie in den Staaten natürlich auch schlägt.
Liberty Bell,
absolut,
Ort
genau.
Der Verfassung der Unabhängigkeitserklärung
genau,
von Thomas Jefferson.
Ne? Eben, ja. Passt ja mit unserer Paulskirche hier
total,
auch zusammen. Ja.
Total.
Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir da zumindest als Kommune können, ist uns weiter mit den anderen liberalen Städten noch stärker zu verbünden und auch zu schauen, in Anbetracht, ja, in den Staaten kann man es einfach so, glaube ich, auch sagen, einer Regierung, die immer weniger demokratiefördernde Maßnahmen einleitet. Ich drück's jetzt mal sehr diplomatisch aus.
An der Stelle können wir ruhig um Pudding rumtanzen,
ja,
kein Thema.
Genau, also, okay, dann machen wir das so. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir beieinander bleiben, ja, die Städte beieinander bleiben, die Menschen beieinander bleiben. Und ich glaube, was super wichtig wird, auch in Anbetracht der Ukraine, wie gesagt, ist auch, dass wir eben schauen, dass wir, das finde ich auch ganz wichtig, deswegen haben wir auch die EU-Koordinierungsstelle in unserem Dezernat gegründet, auch als Teil damals der Koalitionsverhandlung zu sagen, wir brauchen als Europastadt Frankfurt nicht nur diesen Titel, sondern auch, was bedeutet das denn, eine Europastadt zu sein, die Bedeutung
klar,
dahinter hervorzuheben? Was bedeutet das für einen Menschen, der in Frankfurt lebt, dass wir hier die EZB haben, die EIOPA, dass jetzt die AMLA kommt? Ja? Das sind alles EU-Institutionen, die einen so großen Part darin spielen, dass die Europäische Union funktioniert und dann natürlich die Frage auch beantworten zu müssen oder dabei zu helfen, den Menschen sie zu erschließen zumindest, zu sagen, was bringt es mir eigentlich in der EU zu sein? Weil natürlich so die Europaskepsis, die wächst, muss man sagen, leider Gottes. Und da ist es, finde ich, eben auch unsere Aufgabe zu sagen, hey, ihr profitiert auch wirtschaftlich davon, ihr profitiert kulturell davon, ihr profitiert gesellschaftlich davon, hier in Frankfurt zu leben und diese Institution so greifbar nah zu haben, weil Brüssel und die EU halt so viel mehr ist als nur graue Anzüge und Männer, die in Hinterzimmerräumen irgendwas diskutieren. Und das ist für uns als Stadt halt super wichtig. Und deswegen ist es auch eben ein Teil von uns als Stadt Frankfurt, dass wir da ran müssen. Und wenn Deutschland sich da auch als selbstbewusster europäischer Partner, glaube ich, auch positioniert, dann ist das natürlich auch für uns super gut.
Ich glaube, da wäre wirklich eine Öffentlichkeitskampagne echt fällig zu sagen, Leute, es hat keinen Sinn, Isolation zu predigen. Wir brauchen Integration. Wir haben schon Bizeps. Ja?
Voll.
Ne? Und da zu sagen, nee, ich koche hier mein Süppchen in Holland, in Polen, in Deutschland, ist
das geht
völlig
nicht.
Idiotisch.
Nee, einfach. Ich finde auch, was man so unterschätzt, finde ich leider noch, an den Städtepartnerschaften ist, wie viel Schlagkraft da auch für Einzelne und damit für die Stadtgesellschaft am Ende auch dahinter steckt. Also ich war vor ein paar Wochen an der Anna-Schmidt-Schule hier in Frankfurt. Ist die erste Schule, die einen SchülerInnen-Austausch gemacht hat mit unserer neuen Partnerstadt Lviv, wo die Schülerinnen aus Lviv zu uns gekommen sind. Die Frankfurterinnen und Frankfurter fahren jetzt natürlich noch nicht rüber. Vielleicht wird das hoffentlich nach Ende des Krieges dann auch möglich sein. Und ich glaube, dass da, wo eben junge Menschen aufeinandertreffen und sich jenseits von irgendwelchen Algorithmen und sorry, aber muss man ja sagen, Propaganda, die auch zum Teil dazwischen kommt und subjektiver Stimmungsmache, einfach auf Augenhöhe begegnen können und einander in die Augen gucken und sagen, wie sieht dein Leben eigentlich gerade aus? Dass man daraus viel mehr ziehen kann an Erkenntnissen davon, wie sieht die Lebensrealität von einer Person beispielsweise, die unter 18 Jahren ist, in der Ukraine, in einem Land, was in einem Krieg ist, aus. Ich glaube, daraus zu lernen und für sich den Schluss zu ziehen, in was für einer Welt möchte ich leben, was akzeptiere ich, welche Werte möchte ich verteidigen, ich glaube, da steckt super viel Bedeutung drin.
Unbezahlbar als Erfahrung.
Total.
Austausche, Begegnungen international. Und das ist ja das, was wir eigentlich können. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben uns vorgenommen, in Facts Me If You Can on a High Note sozusagen zu enden mit etwas so ein bisschen, was dann nicht so schwer ist. Wir haben jetzt schwere Brocken gehabt zum Teil.
Ziemlich schwer, ja, ja.
In unserem Gespräch. Und unsere Praktikantin ist wieder da, ist wieder im Raum, nie. Hat sich jetzt zurückgezogen, aber wir haben uns mal überlegt, wir machen folgende Rubrik.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Ja, das ist natürlich jetzt echt schwierig. Ne? Also wir wissen, Neve ist eine kleine Philosophin auf jeden Fall. Deshalb Absolut. Hat sie natürlich ihre Gedanken zum Ausgang der Bundestagswahl und zu dem, was wir jetzt an Fantasie brauchen, sozusagen, um eine gute politische Zukunft zu gestalten in Berlin, in Wiesbaden, in Frankfurt, bei uns vor der Haustür im Stadtteil. Was sind Ihre Gedanken?
Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Gedanken wären, dass sie sich sicherlich wünschen würde, dass alle Hunde auf der Welt ein sicheres Zuhause haben. Ja, also ich meine, also das ist ja schon auch ein Thema, wenn man sich das überlegt, was so auch an Hunden leider im Tierschutz natürlich jetzt auch aus der Ukraine rausgebracht werden. Ja. Ich glaube, und also da schätze ich natürlich Hunde sehr utopisch ein, vielleicht sind sie aber wirklich auch so gutmütig, wie ich denke. Ich glaube, wir würden wollen, dass für alle genug da ist, dass die Wiesen weiter grün bleiben, dass jeder genug Trocken- oder Nassfutter bekommt und dass da alle Hunde friedlich miteinander leben können, jeder ein eigenes Bettchen hat, ohne dem anderen was wegzunehmen. Und man eher drauf schaut, wie kann man zusammen spielen, anstatt wie kann man dem anderen irgendwie was wegklauen. Das klingt so ein bisschen wie so ein kommunistischer Hund jetzt, wo ich so drüber nachdenke.
Also ich würde sagen, sie ist ein hundefreundlicher Hund und damit ein menschenfreundlicher Hund. Ich glaube, das ist gar nicht so ideologisch. Das ist einfach nett.
Ja, ich glaube auch.
Oder?
Ja, gut, ich meine, die muss sich natürlich auch nicht viel Gedanken. Die bezahlt ja nicht mal Miete, ja.
Ja, die ist gut. Also im Moment beneide ich sie auch, wo sie da sehr, sehr friedlich da liegt. Wunderbar.
Sehr kuschelig, genau.
Aline, das war die erste Folge von Facts Me If You Can. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, Andreas.
Nächstes Mal stecken wir unsere Nase mal in die Smart City.
Genau.
Gib uns mal einen kleinen Cliffhanger dazu.
Naja, die Frage ist ja so ein bisschen, wo passiert hier denn eigentlich in Frankfurt schon was? Wieso maßen wir uns überhaupt an zu sagen, Frankfurt ist eine Smart City? Und was bringt das Ganze, außer dem Droppen von einem Buzzword? Deswegen freue ich mich darauf, dass wir ein bisschen mehr darüber sprechen.
Alles klar. In 2 Wochen geht's weiter mit Facts Me If You Can.
Das war Facts Me If You Can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasdezernat5. Facts Me If You Can. Next Stop in 2 Wochen.